Herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Mein heutiger Interviewpartner ist der Sven Erni. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Impact Akustik. Das sind die, die die wunderschönen Rückwände gemacht haben, die ich seit kurzem bei mir in meinem Podcast-Studio inne habe. Wer es also noch nie gesehen hat, nicht nur als Audio hören, sondern unbedingt mal auf YouTube schauen. Ist mein wunderschönes Logo auch noch drauf. Ich habe mega Freude dran. Hey, ihr habt das, oder du hast das 2019 gegründet. Das ist also erst 4,5 Jahre alt. Mittlerweile aber schon über 100 Vollzeitstellen, die für euch arbeiten. Und du hast mir gesagt, im 23. 24 Millionen Umsatz gemacht. Also ein unglaubliches Wachstum. So eine richtige Startup-Story aus der Schweiz. Macht Spass. Du hast aber auch gesagt, es ist nicht dein erstes Unternehmen, das du gegründet hast, oder dein erstes Ding, aber das erste erfolgreiche. Vielleicht können wir auf das auch noch sprechen. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Across Advisory. Ich habe zu der Across Advisory gewechselt, weil mir Marco schon in unserem ersten Gespräch so viel Potenzial für unsere Buchhaltungsprozesse aufzeigen konnte, dass es eigentlich klar war. Er kann mir helfen, Buchhaltungen so zu optimieren, dass ich deutlich weniger Zeit brauche, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Ich habe gemerkt, dass Marco seinen Job als Treuhänder ganz anders versteht. Er will nicht einfach Handlanger sein vom Staat und den Ämtern, sondern er will dein Unternehmen wirklich verstehen und Prozesse so optimieren, dass du dich aufs Kerngeschäft kannst konzentrieren. Aktuell bietet sie dir als Hörerin vom Podcast an, komplett kostenlos während maximal 2 Stunden deinen Jahresabschluss 2023 zu analysieren und dir Potenzial aufzuzeigen, dass du bereits im 2023 legal Steuern einsparen kannst und deine Buchhaltung ready ist fürs 2024. Alle Infos findest du in den Shownotes.
Hallo Sven, schön bist du auch, wie geht's?
Hoi Nico, vielen Dank für die Einladung, geht mir sehr gut.
Perfekt, sehr, sehr gern. Hey, Die zwei Rückwände, die ich hier habe, sind aus recyceltem PET und Impact Akustik steht dafür, recycelte Materialien zu verbrauchen. Wie viele PET-Flaschen haben wir schon recycelt?
Oh, da bin ich jetzt ehrlich gesagt, habe ich nicht die letzten Daten, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es sind also sicher über 100 Millionen bisher. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, wir arbeiten mit recycelten Materialien, aber unser Ziel ist eigentlich wirklich Circularity. Das heisst eigentlich, die Materialien nicht nur aus recyceltem Material zu machen, aus PET-Flaschen, sondern wir gehen eigentlich uns weiterentwickeln in andere Werkstoffe, wie zum Beispiel Baumwollabfall. Also es sind nicht unbedingt Kleider, mit denen können wir auch etwas machen, da sind wir auch schon wieder an neuen Produkten dran. Und vor allem, dass wir eigentlich im Design integrieren, dass man quasi die Produkte wieder kann brauchen am Ende vom Lifecycle.
Mhm. Also das heisst, es geht jetzt nicht darum, einfach nur PET-Flaschen zu recyceln, sondern wirklich Materialien suchen, die bis jetzt weggerührt, verbrennt, kaputt gehen oder einfach im Meer landen und euch zu überlegen, was könnt ihr aus denen mehr machen im Bereich Akustik?
Korrekt. Also wir hoffen, wahrscheinlich werde ich das nicht erleben, wir beide wahrscheinlich nicht, aber ich hoffe, wir setzen uns ein für den Verbot von PET. Hm. Oder zumindest Verbot von Bottled Water, also von Wasser im PET. Also gerade in der Schweiz macht das halt wirklich überhaupt keinen Sinn. Und ich bin jetzt gerade im Ausland gewesen, wo man kann heute wirklich weltweit kommt man San Pellegrino über. Und das ist wirklich so ein bisschen, ich muss in jedes Restaurant gehen und ich frage immer nach Filterwasser oder in der Schweiz natürlich Hahnenwasser. Und ich setze mich auch ein, ich will die 6 oder 8 Franken, egal wie viel es kostet, vom normalen San Pellegrino werde ich für normales Hahnenwasser zahlen, mhm. Weil Service und Location, Miete muss man gleich zahlen. Ja, das ist einfach so ein kleiner Input und es ist immer lustig, wenn man die Story erzählt, die Leute überlegen sich gar nicht, was das eigentlich bedeutet, wieso, dass man San Pellegrino, was übrigens ja auch nur Hahnenwasser ist aus Norditalien, quasi in eine Flasche füllt und Blätterli drin tut und nachher um die Welt schickt.
Ja, bin ich voll bei dir. So, so habe ich es mir auch noch nie überlegt. Das heißt, eigentlich ist es halt einfach Hahnenwasser von jemand anders, wo abgefüllt wird und verschickt wird und eine schöne Marke drum herum gebaut wird, oder?
Genau.
Okay, spannend. Wie bist du auf das gekommen? 2019 gegründet, das war noch so vor Corona gerade. Hast du irgendwie ein Verfahren entwickelt, wie du das kannst machen? Hast du einen Markt gesehen? Hast du einfach die Idee gehabt? Wie kommt man auf das?
Nein, ich, grundsätzlich, also ich bin nicht der einzige Gründer gewesen, also der Chef, mein Partner und ich haben das zusammen gegründet, plus noch mein Bruder, wo mich uns finanziell unterstützt hat für die Gründung. Also ich glaube, das ist die erste Hürde, die sehr schwierig ist, dass man wirklich finanziert wird. Wir sind nicht jetzt irgendein Unicorn oder irgendetwas ganz Spezielles, wir sind ganz normaler fabrizierender Betrieb im Endeffekt, wo die Marke sehr wichtig ist. Aber das irgendwie im Business Angel zu verkaufen, ist relativ schwierig, weil die wollen dann immer... die wollen immer irgendwelche Patente, die dahinter sind und denen dann einfach irgendwie vorschaukeln, dass wir das können. Und vorher hat man nicht nur immer Erfolg gehabt im Leben, ist relativ schwierig. Aber wir sind eigentlich, Jeff und ich haben lange in Asien gearbeitet und sind dort eigentlich auf den Werkstoff aufmerksam geworden und haben dann nachher das nach Europa gebracht.
Wenn du jetzt sagst, es braucht Finanzierung, darf ich fragen, was war die Anfangsfinanzierung, die wir gebraucht haben, dass das Sinn macht, so ein Produkt zu starten?
Es sind zwischen 800, ich glaube, es sind 870'000, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist relativ viel. Mhm. Und das eigentlich für das Lager, für den Lageraufbau.
Okay.
Also, das ist ein bisschen das Problem. Wir haben die Fasern, können wir in dieser Qualität in Europa nicht über. Also wir tun das quasi in China einkaufen. Wieso China? Und nicht lokal produzieren, ist natürlich ein bisschen etwas, was uns natürlich auch mega stresst, nach wie vor. Aber man muss einfach sehen, dass die letzten 40 Jahre, also bis 2018, hat die ganze EU ein Handelsdefizit mit China. Und die Container haben wieder müssen zurück auf China, um wieder mit Waren gefüllt werden, die wir bestellen in China. Und anstatt die Leer zurückzuschicken, hat sich quasi die EU den PET, den sie eigentlich eh nicht gebraucht haben und nicht recycliert haben, sie haben gar keinen Apparat gehabt, haben sie einfach zurück nach China geschickt. Mhm. Also unser PET wird schon sehr, sehr lange in China quasi recycelt. Und dann 2018, im Februar, Chinesen haben uns ein paar, oder die EU ein paar Monate vorgewarnt, dass sie dann nach dem Chinese New Year quasi kein PET von Europa mehr werden annehmen. Es hat niemand geglaubt und dann haben sie wirklich die Riegel geschoben und bis heute nimmt China kein externes PET mehr an und die EU hat jetzt in den letzten Jahren ziemlich gestruggelt, wo sie mit dem Abfall hingehen, weil wahrste Wort ist, dass sie halt immer noch ein bisschen Abfall gewesen für die EU. Die Schweiz ist sicher dort führend von Trennungswerken oder respektive Recyclingwerken, also sie nennen das Bottle-to-Bottle. Ist aber sicher im grossen europäischen Markt nach wie vor sehr, sehr üblich, dass sie nicht OECD-Länder exportieren. Sprich, sehr viel geht auf Afrika. Ja, und das ist etwas, wo wir uns dafür einsetzen. Wir haben verschiedene Kampagnen, die wir da, im Q3 das Jahr werden starten, um das auch mehr Aufmerksamkeit zu erregen.
Warum? Also was passiert in Afrika damit? Es wird einfach verbrennt. Oder wie muss man sich das vorstellen? Was passiert in Afrika?
Nichts.
Liegt um.
Ja, das meiste. Also es gibt jetzt schon, es hat sogar einen Schweizer, der ist letztes Jahr im SRF gekommen, für eine Doc-Sendung, sehr spannend gewesen. Ich habe ihn 2017 in Berlin kennengelernt. Und hat seinen super Job eigentlich aufgegeben und ist auf Ghana gegangen. Er ist halb von Ghana. Und ist dann ziemlich auf die Nase gefallen, weil er irgendwie für über 200'000 Franken einen PET-Halde abgekauft hat und erst nachher gemerkt hat, dass er dort nur farbige Fläschchen hat und dass der Preis für farbiges PET einfach extrem tief ist. Mhm. Also auch wir in unseren Produkten ausschließlich Wasser-PET-Flaschen, also Transparenz-PET, weißes PET, brauchen für unsere Produkte. Weil einfach farbige Flaschen sehr, sehr schlecht reingemacht werden.
Und jetzt hast du vorhin gesagt, ihr dürft in China einkaufen, oder zumindest auch so angefangen. Was konkret kaufen ihr denn in China ein? Und es haben ja schon ein bisschen den Claim Manufactured in Switzerland, wenn ich das richtig sehe. Oder ich bin mir gar nicht sicher, wie sie das nennen, aber so ein bisschen...
Korrekt. Swiss das ist Rohprodukt. Mhm. Ja, also alles, das ganze Design sicher für den Produkt ist alles in der Schweiz. Also das ganze R&D von all unseren Produkten, also nicht nur vom PET, ist in der Schweiz. Das Rohmaterial tun wir in China einkaufen und für den Schweizer Markt tun wir in der Schweiz produzieren. Also der ganze Zuschnitt ist alles in der Schweiz. Für Europa haben wir jetzt ein Werk in Italien aufgetan im Dezember mit ein bisschen Verspätung. Ein paar Monate Verspätung gewesen, aber das ist, glaube ich, normal, wenn man das nicht in der Schweiz etwas Neues auftut. Ja, und das ist eigentlich unser, also das Hauptwerk jetzt so für Europa, Afrika bis Nahen Osten ist aus Italien. Und dann haben wir noch ein kleines Werk in den Philippinen, wenn wir jetzt wirklich eigentlich Asien wollen, aufbauen. Wir haben jetzt neue Verkäufer in Indien und in Japan. Also sind relativ opportunistisch. Das sind Leute von einem ganz bekannten Schweizer Möbelbrand, die dort 14 Jahre geschafft haben. Und die haben gefunden, haben sich bei Limpe beworben bei uns und haben gefunden, ja gut, nehmen wir die Opportunity, obwohl das eigentlich überhaupt nicht auf dem Radar gestanden ist. Ja, und so ticken wir halt das bisschen.
Aber das heisst eben, es muss ja dann schlussendlich trotzdem, die wird in der Schweiz produziert, eigentlich in der Schweiz fortgerührt, aber ihr kauft von China ein. Warum könnt ihr das nicht, ich bin das mega kritisch, gell, aber warum könnt ihr nicht auch direkt sagen, wir nehmen die Schweizer PET und wir tun das zuerst in der Schweiz recyceln und dann direkt das Produkt daraus machen? Warum geht das nicht?
Ja, Supply Chain ist nicht ganz so einfach. Also man hat den PET-Recycler, also auch jemand sammelt sie, das wäre in der Schweiz, ist das PET-Schweiz. Ein anderer tut das Schreddern und Putzen. Und dann nachher ein anderer tut die Fasern machen. Und nachher tut unser Endprodukt, also das Plattenmaterial, also unser Rohprodukt quasi, wird wieder von einem anderen gemacht. Das ist nicht so quasi One-Trick-Pony. Das sind alles recht spezielle Prozesse. Und es hat keine PET-Faserhersteller in der Schweiz. Mhm. Und das Einzige, was man findet in Europa, ist für Beta-Industrie. Und das ist einfach, das ist, oder für Filtermedien zum Beispiel. Und das sind einfach Massenwaren. Das sind Fasern, wo in unserer Qualität, die von unseren Kunden, den Architekten gefordert wird, schaffen wir mit dieser Faser nicht. Mhm. Also wir brauchen einen Boutique-Hersteller für unsere Faser, dass Qualität auf diesem Niveau ist. Und das findet man einfach nur in China.
Okay.
Also es gibt China und Südkorea, sind die zwei Optionen. Es gibt zwei Hersteller auf der Welt.
Vielleicht wagt sich ja mal jemand in Europa noch dran.
Ja, also wir hoffen, dass das kommt, dass sie halt das Potenzial sieht. Da müssen wir sicher als Industriezweig, wir sind immer als Nischenprodukt, müssen wir mehr produzieren, dass es quasi für die Faserhersteller interessant wird. Oder wenn man denkt, die Batches produzieren von 25 bis 45 Tonnen pro Batch. Und in China, dort wo wir sie kaufen, die produzieren 3 bis 5 Tonnen. Mhm. Und wir haben 34 Farben, bald 38 Farben. Wir haben zwei Materialstärken. Wir brauchen verschiedene Fasern für die verschiedenen Materialstärken. Also nicht mal dort kann man das Gleiche brauchen. Und ja, das wäre dann die Investition oder unsere Liquidität, das finanziert uns niemand im Moment, wenn wir das würden, in Europa, wenn wir es überhaupt könnten, noch kaufen. Aber im Moment sind auch die Quantitäten viel zu hoch.
Okay. Spannend. Aber
wir arbeiten. Und ich glaube, das ist das Wichtigste in der Kreislaufwirtschaft, in Sustainability. Wir sind ganz transparent dran. Also ich bin froh, dass du mir die Frage stellst. Transparenz ist eigentlich das Wichtigste. Und wir arbeiten im Moment sehr stark an einer neuen Sustainability-Strategie. Ich setze mich extrem mit dem auseinander. Das ist die Basis von mir und dem Chef gewesen, wo wir die Impact Accountancy gegründet haben. Aber im Moment ist es wirklich überfordert zu uns. Und wir haben jetzt über ETH Junior Juniors, weißt du nicht, ob du das kennst, also von der ETH, also als Spin-off, haben wir jetzt eigentlich ein Projekt gestartet, um quasi unsere Future Sustainability Story aufzuarbeiten. Und wir werden ab Juni auch einen Sustainability Manager haben, der einen Master Degree hat in Circularity von der ETH. Also, dass wir dort wirklich auf den Next Step sind, dass wir wirklich immer ein Cutting Edge, das Letzte können produzieren und entwickeln, wo man halt machen kann.
Ja, also finde ich extrem wichtig und ich finde es auch schade, häufig, dass eben, ich habe jetzt kritische Fragen gestellt, aber dass den Leuten, die dran sind und probieren, etwas zu verbessern und man kann nicht einfach sagen, von heute auf morgen ist es gerade 100% gut, dass dann die nachher auseinandergenommen werden, wo man dort das Haar in der Suppe sucht und sagt, ja, aber jetzt sagst du, du willst etwas Nachhaltiges machen, aber das holst du von China und das kann doch nicht sein. Anstatt, dass man irgendwie schaut, welche 98% nebendran werden ja gut gemacht, wo viel besser ist wie alle anderen. Also ist manchmal schon so ein bisschen eine tricky Positionierung.
Ich bin auch sehr, sehr kritisch. Also im Moment, also das Ganze zu Covid hat sich das Ganze jetzt auch noch ein bisschen beschleunigt, also durch Covid und einfach Climate Change, wo man nicht mehr verleugnen kann.
Sagst du? Wirklich,
ja, sage ich. ja, ganz klar.
Leider gibt es da ja immer noch erschreckend viele Leute, die das nach wie vor nicht wahrhaben wollen.
Nein, also ich tauche in meiner Freizeit und ich kann mich gut erinnern an meine Zeit, als ich in den Philippinen gewohnt habe, 2003 bis 2005. Und wir sind ja jetzt wieder in den Philippinen mit unserem Customer Service und auch mit der kleinen Produktion. Und es ist erschreckend, also wenn man sieht, was in den 20 Jahren passiert sind. Also wirklich von 100 auf 5%. Und zwar egal, wo man schaut. Also wirklich ganz, ganz krass. Und ja, also ich glaube auch nicht, dass ein Impact Akustik das extrem kann ändern kann, vor allem nicht mit unserem Produkt. Aber uns ist eben genau wichtig, um in so einem Podcast wirklich auch ein bisschen aufrühren und wirklich Awareness schaffen, dass nicht alles glänzt oder nicht alles sustainable ist, was draufsteht. Auch wirklich darauf aufmerksam machen, dass wir auch strugglen. Eben, wie gesagt, ich würde auch lieber die Fasern in der Schweiz einkaufen, aber wir sind einfach nicht dort. Wenn die Supply Chain nicht dort ist, funktioniert es nicht. Super wichtig für ein Startup ist, dass du Geld verdienst. Das kommt auch dazu. Wir haben jetzt ein ganz neues Produkt aus Baumwollabfall. Das ist also bevor, also wenn die Blüte von den Feldern kommt und man macht Baumwollkleider daraus. Gibt es einen Teil, das sind um die Sämli, hat es einen kleinen Flum und das braucht niemand. Und das nehmen wir und das brauchen wir als Verbindungsmaterial im Akustikabsorber. Also wir können zum Beispiel Kaffeesatz nehmen, 50% und 50% von unserem Mix. Oder wir können geschredderte Kleider nehmen und 50% von unserem Mix. Wir können Hanf nehmen, wir können irgendetwas nehmen. Und unser Mix hebt das quasi zusammen. Wirklich 100% zirkuläres Produkt. Und da bin ich eben zum Beispiel auch sehr, sehr kritisch. Es gibt neben unserem Produkt nur einen anderen Hersteller, der mit Mycelium schafft, also mit Pilz, wo quasi dann durch die Wurzeln vom Pilz das quasi zusammenhebt. Das funktioniert gut. Und alle anderen, die reden immer von einem a certain degree, also einem gewissen Anteil an Bindefasern. Und dann hat man zum Beispiel Schweizer Schafswolle von Schäf, die eigentlich gar nicht auf diesen Weiden sein sollten. Ein Schaf hat nach der Kuh den grössten CO2-Abdruck. Und wieso es in der Schweizer Landschaft stehen, die Kühe sind nur, dass Bauern nicht mehr mähen. Und sie kommen noch Subventionen über. Die Wolle wird nicht gebraucht. In der Schweiz wird nicht wirklich sehr viel Schafsfleisch gegessen. Also das landet im Tierfutter. Das ist irgendwo eine Lösung. Aber es gibt andere Sachen, wo man Tierfutter daraus machen kann. Und danach macht man Akustikabsorber zum Beispiel oder andere Isolationsmaterialien und braucht einen gewissen Grad an Bindefasern. Und die Bindefaser ist halt wieder PET. Und dann hat man eigentlich ein wunderschönes, natürliches Produkt, Wolle, wo man super recyceln kann, wo man brauchen kann, um Kleider machen eigentlich. Und man verwandelt es dann in ein Produkt, das quasi forever Plastic ist. Also das kann man dann wirklich nur noch verbrennen. Mhm. Und das ist so, da bin ich genau gleich kritisch. Was ist gut und was ist nicht gut? Ich glaube, wichtig ist, dass sie die richtig geht. Also ich tue das auch nicht verurteilen, wenn ich es nicht ganz cool finde, die meisten von so einem Produkt. Ich finde einfach, dort, es sollte wirklich, es muss mehr Transparenz geschaffen werden. Und man kann nicht einfach man muss wirklich sagen, was drinnen ist und was der Effekt ist. Und man kann nicht immer alles sagen, es ist alles natürlich und nachher ist es eben gleich nicht. Und wir machen etwas noch schlimmer.
Sicher. Aber es ist ja trotzdem immer noch, eben, ich bin schon bei dir, aber auf der anderen Seite ist es immer noch besser, wenn du jetzt das Produkt vorher 100% einfach, ich sage jetzt eben, schlecht gemacht hast, jetzt nur noch 50% schlecht und 50% gut machst. Es ist ja immer ein Fortschritt und das sollte man ja irgendwo auch fördern. Problematik ist natürlich dort, wenn es richtig Greenwashing geht oder wenn man verkauft, dass man nicht alles macht und's nicht, und es in Wirklichkeit nicht ist. Aber sonst finde ich, dass es eigentlich immer, weißt, jeder hat ja am Schluss auch irgendwo seinen roten Punkt oder so seine Laster. Und ja, für die eigenen Laster hat man dann immer eine Begründung und weiss warum und ist sehr logisch und oder jetzt geht das schon. Aber ja, die Laster in der Masse sind halt dann einfach riesengroß und bei den anderen hat man kein Verständnis, nur bei sich selber. Das ist ja auch schwierig.
Nein, absolut. Eben, ich sage darum, es ist wichtig, dass es in die Richtung geht. Gut wäre einfach ein bisschen mehr Transparenz. Cool. Und du hast absolut recht, wenn man das zu 100% aus neuem Material macht und jetzt hat man quasi ein Füllmaterial, das man kann brauchen kann, ist das wirklich gut. Aber es ist halt fraglich, zum Teil, da brauchen wir wirklich Hilfe, dort stehe ich selber auch an. Oder was ist Bioplastik? Ist es jetzt wirklich, macht es Sinn, dass man Felder abbaut mit Zuckerrohr oder mit Mais, um Plastik generieren, wenn man eigentlich könnte Plastik aus dem Boden pumpen, wo ist ja auch biologisch, abgesehen von dem. Beide Arten von Plastik brauchen extrem viel Chemie. Es sind da Studien, es ist eine spezielle Studie, ich glaube, die wird nächsten Monat von der ETH präsentiert, wo halt genau auf das aufmerksam macht, nur einfach weil Bio davor steht, es ist immer noch Plastik. Und die meisten Bioplastik können nicht biologisch abbaubar werden, also gleich wie halt ölbasierte Plastik auch nicht. Das sind so gewisse Details, die aber relativ wichtig sind.
Ja, manchmal hat man das Gefühl, man will doch einfach verarscht werden als Mensch und man will das gute Gewissen haben und irgendwie dann steht dort eben Bioplastik drauf. Also denke ich jetzt, es ist etwas Gutes. Das sind aber mega schwierige Diskussionen, eben, wo ich absolut auch null Experte bin und darum kein Halt
wissen will. Wenn wir über das Unternehmertum reden,
genau.
Das ist spannend.
Genau, dich kannst noch viel erzählen, wir haben noch Zeit. Hey, noch schnell, gleich nochmal, wie bist du auf diese Idee gekommen? Ist es gewesen, dass du das Material gesehen hast, das kennengelernt hast und dann gedacht hast, wie kann ich das einsetzen? Wo wäre ein Use Case, wo das sinnvoll ist? Oder ist es gewesen, dass du eigentlich irgendwie aus der Akustikbranche kommst und dann gedacht hast, wie können wir da aus besserem recyceltem Material machen? Weißt du, wie kommt man auf diese Idee?
Also ich habe Hotelfachschule in Lausanne studiert, also ich habe überhaupt nicht am Hut mit Akustik. Ich habe gerne gute Musik, aber das hat auch nicht viel damit zu tun. Nein, ich bin über Umwege im Interior Design, Corporate Office Design, also Büros, Bürodesign gelandet. Nicht auf der Design-Seite, sondern im Business Development, also im Verkauf, im Marketing. Wir haben Stories gebraucht. Und ich glaube, dort, zum Beispiel eine andere, man hat einfach, das war zurück in 2008, wo ich das erste Mal Story gebraucht habe, wir haben Büros für multinationale Firmen gebraucht. Und es gibt, damals ist von Interface, Teppichhersteller, ich glaube weltweit der grösste Büroteppichhersteller, hat es ein Produkt gegeben, das ist aus alten Fischernetz gemacht worden. Recycliert worden. Wie viele alte Fischernetze sie drin waren, weiß ich noch nicht. Aber definitiv, die Firma Interface, absoluter Leader in Sustainable Products, ist einfach so. Und das schon sehr früh. Und das ist halt sehr cool gewesen, weil dann haben wir eine Story gehabt. Weil Design, es kann dem Kunden gefallen oder auch nicht, aber eine gute Story, Und wenn ein Multinational schon 2008 haben die halt sustainable wollen sein irgendwie. Also ich habe damals noch ein spezielles Projekt, wo ich das eingesetzt habe, ist für Coca-Cola in Malaysia gewesen, Bottling Plant. Und dort haben wir einen Teppich eingesetzt und das ist Teil von der Design Story gewesen. Und so bin ich eigentlich drauf gekommen. Der Jeff und ich sind dann zurück in die Schweiz gekommen und haben Projekte angehabt und dann haben wir gemerkt, dass eigentlich das Produkt noch ganz neu ist und so sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, dass wir das ja eigentlich könnten machen.
Also Storytelling, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, reicht ja gleich nicht, um in 4,5 Jahren 24 Millionen Umsatz im Jahr zu machen und 100 Vollzeitstellen zu schaffen. Du hast gesagt, Investition zu Beginn 870'000. Wie ist das 780, weitergegangen? 780, glaube ich. 780, okay. Ja. Wie ist es weitergegangen? Also was ist Next Step gewesen? Du hast jetzt mal eingekauft, die Ware muss loswerden. Nehmen wir es mal mit, wirklich so in die ersten paar Wochen von Impact Akustik.
Wir haben angefangen, also eines von unseren Produkten, nicht neben dem Pet, haben wir auch Chatbot gehabt. Also haben wir immer noch. Das sind Telefonbus oder ich sitze jetzt in einer Viererkabine drinnen. In der Schweiz hergestellt, aus Karton, aus Wappenkarton, hat eine Folie noch drinnen aus alten Pneu, also ein totales Recyclingprodukt. Und Amazon hat uns angeschrieben und wir haben tatsächlich am 2. August die Firma aufgemacht und wir haben am 27. August 72 solche Telefonkabinen müssen liefern. Also Horror. Wir haben gewusst, wie die Maschine funktioniert. Es war absoluter Horror gewesen. Und wir haben schon erste Aufträge gehabt. Also ich glaube, im Mai haben wir schon ein bisschen angefangen mit dem Marketing und wir haben schon erste Aufträge gehabt. Und dann nachher ist eigentlich also die zweite und dritte Schicht, also die Nacht eigentlich und das Wochenende, ist der Jeff und ich an der Maschine gewesen. Wir haben dann unseren Lieferungswagen, also so einen kleinen Van, haben wir die Matratze von zuhause rein da und eine Decke und haben uns einfach abgewechselt. Also ein bisschen wie wenn wir über den Atlantik segeln. Mit einem Boot sind wir die ersten 4 Wochen von der Firma, sie haben wir einfach im Van geschlafen und haben da im Geschäft getuscht und uns gewaschen. Und ja, ich glaube, der Jeff ist mal maximal, das darf man ja nicht der Suva sagen, aber er ist, glaube ich, 23 Stunden an der Maschine gewesen, mit blutenden Händen, weil es nicht mehr richtig durchgeschnitten hat durch Wabenkarton und dann müssen von Hand ausstoßen. Also es war sehr, sehr ein finanziell interessanter Kickoff gewesen, dass wir uns ein bisschen wenig Gedanken gemacht haben, dass Amazon halt nicht so schnell zahlt. Und das ist eigentlich dann schon so, nach 6 Wochen haben wir eigentlich schon die ersten überfälligen Zahlungen gehabt und haben dann erst gemerkt, dass wir mit Amazon einen Vertrag unterschrieben haben mit 120 Tagen Zahlungsziel. Und dann nachher hat der Chef dann ein bisschen seinen Charme walten lassen, dass wir vorher gezahlt worden sind.
Die Podcast-Folge wird gesponsert von Care4IT. Ist deine IT unverzichtbar für dein Business? Mit ihren Next Generation IT Services sorgt Care4IT für maximale Produktivität in deinem Unternehmen. Und zwar ultraschnell und ultrasicher. Mit nur 7 Minuten Reaktionszeit und maximal 1 Stunde Lösungszeit bietet sie dir den schnellsten IT-Service der Schweiz. Und das erst noch 100% klimaneutral. Geh jetzt auf www.careforit.ch und buch direkt einen kostenlosen Beratungstermin. Aber ihr habt in dem Fall die Gründung am 2. August, das ist wie, ihr habt vorbereitet und es ist wie klar gewesen, den Auftrag für Amazon haben wir. Darum müssen wir jetzt gründen. Also es war wie die Folge davon, von dem Auftrag, jetzt müssen wir gründen, dass es einfach auch rechtlich in diesem sauberen Rahmen stattfindet.
Ja, korrekt.
Okay.
Und dann war es auch eine Zeit gewesen, wo der Circle in Zürich, im Airport, wo da ganz viele Büros gemacht worden sind. Und wir haben dort einen grossen Auftrag können gewinnen, wo wir wirklich eigentlich, also wir haben die Ware bestellt, weil ich gewusst habe, wenn wir es liefern müssen und dass nicht irgendjemand sonst uns noch reinfunken kann, haben wir einfach schon mal die Ware an Lager genommen Und das ist es einfach, wir haben Risiko genommen. Also, und am Schluss sind wir halt die einzige Firma gewesen, die hat können liefern innerhalb von 2 Wochen. Und ich glaube, das sind zwei wirklich sehr wichtige Projekte gewesen, die uns halt wirklich einen guten Start ermöglicht hat. Und auch, dass wir nachher bereits im März die ersten, sind ich glaube 500 oder 550'000 Franken von der UBS bekommen haben, obwohl wir nicht einmal einen ganzen Jahresabschluss gehabt haben. Aber ich glaube, wirklich ohne das kontinuierliche Support von der UBS hätten wir das niemals geschafft.
Also das heisst, ihr sind wirklich bis heute selbstfinanziert, respektive über Darlehen, oder habt ihr dann irgendwann schon noch Finanzierungsrunden gemacht, wie das klassische Startup, wo man Investoren reinholt? Oder ist das wirklich das Wachstum jetzt in 4,5 Jahren, 24 Millionen über Kreditgeber?
Über Kreditgeber, auch über unsere zwei Co-Founders, der Hans Uri und mein Bruder Marc Gerni, wo wirklich immer Anfangsjahr sind wir halt sehr, sehr knapp geworden, bevor wir wieder haben müssen warten, bis der Jahresabschluss da ist, bevor wir wieder haben können zu der UBS kommen. Und das hat eigentlich jedes Jahr immer so ein bisschen gelangt, mit irgendwie so kurzfristigen Darlehen von 2 bis 6 Monaten von unseren Boardmitgliedern, haben wir uns so können über dem Wasser behalten. Das ist dann das erste Mal im 23. im Januar hat dann uns die UBS gesagt, das Jahr, also in dieser Grösse können wir euch nicht weiter unterstützen. Und danach ist mir in den Sinn gekommen, hey, es gibt doch dort noch das Safe Growth Label, wo dann die UBS auch dabei ist. Das wäre ja eigentlich noch etwas, wo wir dann vielleicht da noch zusätzliches Geld machen. Wir haben uns kurzfristig beworben. Wir sind wirklich, glaube ich, 3 Tage vor Abschluss haben wir noch die Werbung geschickt. Wir haben wirklich keine Zeit gehabt für die Bewerbung. Aber die Zahlen haben wirklich für uns gesprochen. Und dann habe ich gewusst, also, wenn es vielleicht Bewerbung ist, nicht so gut, aber die Mühe fast zurückkommen von uns. Und so ist es dann auch gewesen. Und so sind wir dann eigentlich auch in die letzte Runde gekommen und haben auch das Safe Growth Label bekommen. Und auf das ab hat dann nachher die UBS uns wieder können unterstützen. Mhm.
Ich kann schnell erklären, was ist das Safe Growth Label?
Das ist vom Swiss Economic Forum. Das ist Ende Januar oder Anfang Februar ist Deadline. Also das kann ich, wenn man eine gute Idee hat, kann ich das wirklich extrem empfehlen. Weil eine Firma wird dann eigentlich gescreent von 10, 12 Leuten, die in ihrem Feld eigentlich Profis sind. Also sind Marketing-Leute dabei, das sind Finanzleute dabei. Und die schauen wirklich alles richtig an. Und sie machen dann einen Report. Ich glaube, wir haben etwa einen 40-seitigen Report bekommen. Es gibt eine Bewertung. Und das hilft natürlich auch extrem, oder? Die tun eben genau die Red Points oder halt die Schwächen halt aufzeigen. Wir hatten 3 Interview-Sessions. Die Leute sind mehrere Tage dann im Unternehmen und schauen das wirklich an. Für das muss man nicht ein Riesenunternehmen sein, aber es muss natürlich schon ein bisschen Potenzial geben. Und dann werden jetzt in unserem, also im 23 sind glaube ich etwa 130 Firmen gescreent worden. Und danach gibt es 3 Kategorien, also also Produktion, es gibt 3 Kategorien. Und dann kommen 9 quasi in die Finalrunde, die dann auch im Swiss Economic Forum in Interlaken können sich präsentieren. Und wir haben dann dort nicht gewonnen. Das war Boostbar, auch eine ganz coole Firma. Aber es hat uns dann gleich extrem geholfen. Mhm. Und wenn wir das halt hat, dann kommt man dort weiter. Also das Label kann man auch bekommen, wenn man nicht als Safe eingeladen wird.
Okay. Okay, mega spannend. Das hat euch also geholfen.
Absolut.
Also das heisst, gerade am Anfang 2-3 Mal wirklich grosses Risiko eingegangen, aufgegangen ist. Was hat dir die Sicherheit gegeben zu dem Zeitpunkt, dass das Risiko kannst eingehen? Also ja, eben, es sind ja wirklich Risiken, wo du musst sagen, wenn es schief läuft, dann läuft es richtig schief wahrscheinlich, oder?
Ja, gut. Also, hat jetzt das Mathe, also bei Amazon, ja, also bin ich genug guter Verkäufer, dass ich noch ein bisschen Geld auftreiben konnte. Beim zweiten Ding, wenn das Projekt im Circle nicht gekommen wäre, dann hätte man sicher kurzfristig ein kleines Problem gehabt, also vor allem mit der Liquidität. Aber das Material hätte man so oder so können verkaufen. Sie wären dann einfach ein bisschen, nicht ein Ladenhüter, aber man hätte nicht irgendwie das Lager irgendwie sechs bis achtmal im Jahr umgewälzt, sondern hätte dann einfach ein Produkt gehabt. Das ist Anthrazit gewesen. Das ist eigentlich eins von der Top 5 Farben. Dann hätten wir das halt vielleicht anderthalb Jahre dann am Lager gehabt, sage ich jetzt mal. Okay. Aber es ist kalkulierbar gewesen. Ich glaube, das ist auch immer wichtig. Wir sind immer sehr, sehr organisiert. Vom ersten Monat haben wir Monatsabschluss gemacht. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass das ganze Finance wirklich, dass man das ernst nimmt. Und ich glaube, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Es gibt sehr viele kreative Köpfe. Das hat mir in früheren Projekten auch schon ein bisschen sehr geschadet. Und ich habe gewusst, ich muss dort reingehen und ich muss einfach wirklich fit sein. Mit dem Finance-Teil, wir müssen uns dort gut organisieren, dass wir zu jeder Zeit wissen, wo geht das Geld hin und wo können wir es am besten ausgeben.
Wie ist das Wachstum stattgefunden? Also eben ein erster Grossauftrag direkt von Amazon. Jetzt hast du gesagt, ihr zwei habt in dieser Zeit im Van geschlafen, aber wahrscheinlich habt ihr gleich auch schon von Anfang an Mitarbeitende in dem Fall gebraucht, wo die Maschine bedient haben. Ist das jetzt auf die 100 Mitarbeiter so ein eigentlich organisches, kontinuierliches Wachstum, ja, wirklich, also nicht irgendwie, dass jetzt lang tief war und so der Hockeystick ist, sondern es schön einfach Nein. organisch.
Also wir haben bis zum heutigen Zeitpunkt kein einzig eigenes Finance-Team, also wir haben nach wie vor einen Trustee, also einen Treuhänder. Ich glaube, das ist, wir haben ganz gezielt die Sachen immer rausgelassen, wo wir wissen, sind nicht unsere sind nicht unsere Kernaufgaben, wo wir wirklich gut drin sind. Das haben wir immer ausgelagert, dass das wirklich professionell gemacht wird, auch wenn ich mal keine Lust habe, das machen. Und für das haben wir etwas ausgegeben. Dafür haben wir auch die Sicherheit gehabt, dass ich rausgehen und gut schlafen kann. Dass wirklich da im Hintergrund die Rechnungen gezahlt sind und dass wir Geld haben, zum weitere zahlen und die Rechnungen geschrieben sind. Wir sind nachher eigentlich kontinuierlich gewachsen. Ich glaube, wir haben mit 6 Leuten angefangen und sind dann relativ langsam auf 25 und 30 gegangen.
Relativ und dann langsam. Haben
wir Und nachher hat es einen starken Ausschlag gegeben. Das war im 22, wo wir ein Planungsteam hatten, hier in der Schweiz. Also alles, was zugeschnitten wird, muss irgendwie geplant werden. Die Maschinen müssen gefüttert werden. Und wir haben einfach keinen Hochbauzeichner gefunden in der Schweiz. Also der Markt komplett ausgerechnet war. Und die, die es noch gegeben hat, also die haben nicht einmal gesehen. Also es war wirklich eine Katastrophe gewesen. Wir haben niemanden gefunden. Und wir haben einen Mitarbeiter gehabt, der die ganze Produktionsplanung gemacht hat. Der hat über Monate 12 bis 16 Stunden geschafft. Und wir haben einfach keine Leute gefunden, die ihm helfen können. Bis zu einem Punkt, wo er dann halt nicht mehr zur Arbeit gekommen ist und das Burnout gehabt hat. Und dann hat der Chef ist ein Filipino. Und wenn wir keine Leute gefunden haben in der Schweiz, hat er das einfach mal auf sein Facebook-Profil da und hat gesagt, wir suchen Zeichner, Architekten, Hochbauzeichner und so weiter, technische Zeichner. Und wir haben dann 2 Leute in den Philippinen auf Consultancy-Basis angestellt. Und in etwa 3 Wochen hat das funktioniert. Also gemerkt hat, dass von unseren Kunden da niemand, haben wir wirklich noch elegant können überbrücken. Jeff ist ja Architekt, er hat noch ein bisschen gezeichnet, aber er hat nicht genau gewusst, wie man das macht für die Maschinen, oder? Aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Und dann haben wir wirklich plötzlich gemerkt, hey, wir haben einen ganzen Haufen Sachen, wo wir eigentlich Hilfe könnten brauchen in den Philippinen. Natürlich auch zu ganz anderen Lohnkosten. Also wir reden da von 500 bis 700 Franken im Monat.
Ja.
Für wirklich Top-Leute. Und so sind wir dann dort sehr, sehr schnell gewachsen. Das war während Covid, also wir hatten kein Büro gehabt, die Leute sind einfach eingestellt worden. Als wir dann nachher das Büro hatten, haben wir gefunden, ja, wir möchten eigentlich die Leute, dass die einmal ins Büro kommen würden. Und haben dann gemerkt, dass gewisse Leute 6 Stunden entfernt wohnen. Und haben dann haben wir ein Clubhaus gemietet, also eine grosse Villa mit Privatchef und allem drum und dran. Wirklich ganz lässig. Ich glaube, das ist irgendeine amerikanische Firma hat das auch, gerade kurz darauf ab, haben die das auch irgendwie gemacht in Amerika. So ein Campus, wo man die Leute auch dort wohnen. Und so sind eigentlich jetzt, das ist bis heute so geblieben, dass die Teams, also zu jeder Zeit sind etwa 20 Leute im Haus, zwischen 20 und 23 Leute. Und die werden dort bedienstet und sind dort für eine Woche und danach sind sie wieder zwei Wochen daheim. Und so hat man gleich den sozialen Austausch, wo man denkt, ist sehr wichtig. Und für uns in der Schweiz ist es eigentlich wie, wenn die auf einem anderen Stock arbeiten. Mhm. Also es ist nicht, dass die in den Philippinen sind, die sind, unsere Teams da sind, mehrmals am Tag im Austausch wie mit unseren Mitarbeitern hier in der Schweiz. Und ja, jetzt sind wir auch ein Finanzteam am Aufbauen. Wir haben Purchasing, also Einkauf dort. Wir haben aber, der Einkaufsleiter ist in der Schweiz. Und so haben wir es eigentlich jetzt gemacht. Also wir haben keine Admin-Leute in Italien zum Beispiel. Produktionsplanung wird in Philippinen gemacht. Maschinen werden gefüttert in Italien von den Philippinen. Es ist extrem spannend und dort haben wir natürlich auch nicht so müssen schauen, dann, wer stellen wir ein. Also wenn wir jemanden gebraucht haben, dann haben wir immer gerade zwei eingestellt.
Das eine sicher funktioniert.
Genau, und Einstellungsverfahren ist mega lässig. Also wenn man zwei einstellt, dann nachher nehmen wir acht in die erste, also werden prescreened und acht werden selektioniert. Und dann gibt es einen Case Study, vier kommen ins Training, also 50%, und dann wieder zwei werden dann eingestellt. Dann gibt es ein zweitägiges Training mit Case Studies und so. Also in der Schweiz können wir froh sein, wenn sich irgendjemand meldet. Mhm. Dort ist das halt, wir geben viel für lokale Verhältnisse, aber wir erwarten natürlich auch viel.
Super spannend, ja. Ich glaube, das Geo-Arbitrage ist natürlich, glaube crazy, was du eben irgendwo für einen Hebel hast, wenn du nicht einfach mindestens 10-mal günstiger sind, wie es adäquat in der Schweiz ist, natürlich schon krass. Vor allem, ich glaube, die Schwierigkeit ist ja gleich, du brauchst irgendwo ein bisschen kulturelles Know-how, wie du über den Co-Founder in dem Fall hast, oder wo du irgendwie ein bisschen sagen kannst, wie funktioniert es, vielleicht kann ich die Sprache, ist ja wahrscheinlich schon so, dass wenn du jetzt einfach als Schweizer Unternehmen sagst, ich suche mir jetzt jemanden in den Philippinen, ist sicher nicht ganz so einfach, oder? Also schon?
Ja, es ist sicher ein grösserer Challenge, aber man kann ja auch mit lokalen Firmen zusammenarbeiten, mhm, oder mal die Fühler ausstrecken. Ist das etwas? Funktioniert das kulturell? Ja, und dann kann man immer noch weiter schauen, wie das aussieht. Mhm. Also es ist dann vielleicht nicht durch 10, also das nimmt vielleicht dort den Anbieter dann auch nochmal 500-600 Franken, aber es ist ja immer noch viel günstiger. Und so sind schon Möglichkeiten, wie man es gleich auch machen kann. Also ich würde nicht sagen, es ist unmöglich. Man muss den Mut dazu haben.
Yes, du sagst es. Man muss den Mut dazu haben. Das ist immer die Schwierigkeit, die man hat. Jetzt natürlich das Wachstum der Mitarbeitenden, gerade in der Produktion und Planung und so, ist das eine. Viel wichtiger auf der anderen Seite ist ja der Verkauf. Also es ist ja schön und gut, wenn du kannst produzieren, aber du musst es ja verkaufen können. Ist das irgendwie ein Fokusthema gewesen von Anfang an? Oder hast du da eben durch deinen Job vorher schon so ein grosses Netzwerk mitgenommen? Sind das jetzt so grosse Aufträge, dass es da gar nicht unglaublich viel braucht? Oder wie sind die auf dieser Seite gewachsen?
Nein, ich glaube dort, wir sind auch, haben ein bisschen langsam, also nicht langsam, aber wir haben gut angefangen. Ich habe sicher ein Netzwerk mitgebracht. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, und für das sind die Mitarbeiter halt wirklich das Wichtigste, dass die happy sind. Und ich glaube, das ist als Founder, das ist das Wichtigste. Ich muss motivieren können. Und dann kommt es auch gut, auf jedem Level, nicht nur im Verkauf. Und wenn die Produktion nicht funktioniert, danach ist der Verkauf auch nicht gut, dann kann der auch nicht performen. Auch weil er halt nicht ins Produkt vertraut. Also ich glaube, die Basis muss wirklich immer stehen. Mhm. Also es ist ganz gefährlich, wenn man vorne wegzieht und hinten kann man nicht liefern. Aber bei uns ist wirklich ein Wendepunkt, ist wirklich gewesen, wo wir, es ist lustig gewesen, oder am Anfang haben wir, jeder hat sich müssen registrieren auf unserer Webseite, wenn wir Preisliste abladen wollen. Ich glaube, das muss man immer noch. Und Jeff und ich haben halt jeden Besucher, der abgeladen hat, haben wir natürlich haben wir screened auf LinkedIn und das angeschaut, wer es jetzt war. Und dort ist ein Daniel Verloven aus Belgien, hat das abgeladen. Und er ist dort der Verkaufsleiter von Busyspace gsi. Das ist eine Firma, die damals über 30 Millionen Umsatz gemacht hat, auch im Akustikbereich, die auch mit Filz geschafft hat, aber ganz fein, im ganz dünnen Filz, also 3 mm. Und dann habe ich dem einfach wirklich ganz frech einfach ein E-Mail auf LinkedIn geschickt und habe gesagt, es freut mich, dass du auf unserer Webseite gewesen bist, suchst einen Job, willst du für uns arbeiten? Und ich habe nicht erwartet, dass er jemals zurückschreiben würde. Und ich habe ihn gerade irgendwie auf den Nerv getroffen. Wir haben uns dann getroffen, ein paar Wochen später, in Belgien. Und das hat sofort geklickt. Und er war gerade an einem Punkt in seiner Karriere, wo er enttäuscht worden ist. Und er hat seinem Chef eins ausgeben. Und er hat gesagt, hey, jetzt mache ich das. Es ist eine geile Brand, es sind coole Leute. Es funktioniert zusammen. Und jetzt baue ich den Konkurrent quasi auf. Und das hat er das riesen Netzwerk, ein weltweites Netzwerk halt mitgebracht.
Also der Vertrieb war auch von Anfang an weltweit gewesen. Es war nicht irgendwie ein Thema gewesen, in der Schweiz starten und langsam ins Ausland und zuerst mal Dachraum oder so, sondern dann ist auch in dem Moment klar gewesen, okay, wir liefern weltweit, wir produzieren überall. Das kann jeder abstellen.
Also das grösste Einzelprojekt das letzte Jahr war in Aserbaidschan. Ich sage nicht mehr dazu. Nein, wir sind wirklich opportunistisch unterwegs. Mhm. Und ich meine, ich sehe keinen Grund. Man muss natürlich abklären, wo schickt man es hin, wie sind Zollvereinbarungen. Tut man den Importzoll, tut man das quasi DAP, also dann muss der Kunde den Importzoll zahlen, oder tut man es DDP, dann müssen wir es zahlen. Oder Ex-Works, das heisst, der Hund kauft es selber abholen, das ist immer das Praktischste. Dann hat man am wenigsten Risiko, also in Ländern Südamerika, können wir nicht liefern. Das Risiko ist viel, viel zu gross, dass man dort einfach ein bisschen verarscht wird vom lokalen Zoll für unsere Unwissenheit. Aber ich sehe keinen Grund, wieso wir nicht auf Mexiko liefern können, wenn wir es über eine Firma in Florida machen können. Mhm. Oder sie holen es halt bei uns ab. Also ist immer das Ziel gewesen. Wir haben auch immer wollen, also unser Ziel ist nach wie vor unser Ziel, dass wir die beste Akustikanbieter in unserem Feld sind, also mit Sustainable oder Circular Solutions. Da sind wir auf gutem Weg.
Für euch ein Produkt, wie wichtig ist die Story, die du am Anfang schon erwähnt hast, oder? Dass ihr die Story habt, auch im Verhältnis dazu, natürlich, es muss ja funktionieren. Ich meine, es ist ein Akustikpanel, also es muss irgendwie die Akustik nehmen vom Raum oder verbessern vom Raum. Genau. Was ist so das Verhältnis, wenn du das jetzt würdest sagen, wie viel macht die Story aus? Wird dann wirklich nur über Qualität geredet vom Kunden? Oder ist quasi, das wird schon funktionieren, die Story ist so gut, ich kann sie ja nachher auch weiterverkaufen mit dieser Story. Darum, ich nehme es.
Also ich glaube, die Story ist halt wirklich ein sehr guter Türöffner und zum Teil ein Multiplikator. Also zum Beispiel für viele von unseren Wiederverkäufer sind Möbelhändler. Und wenn du jetzt zum Architekten einen Termin bekommst für einen Bürodrehstuhl, also da gehen nicht alle, das will niemand. Und darum haben wir natürlich mit dem Produkt, mit der Story und mit der Brand, haben wir wirklich einen sehr guten Türöffner, wo wir geben können. Und wenn es dann der Möbelhändler auch nicht unbedingt verkauft, das Produkt, der Architekt hat es gleich gesehen, und was er vom Möbelhändler wird in Erinnerung behalten, ist wahrscheinlich nicht der Bürodrehstuhl, aber unsere coole Story, und wir landen eh im Projekt. Das sind für uns extrem gute Multiplikatoren. Also ich tue jetzt nicht alle in den gleichen Topf. Unsere grössten Kunden sind wenig grosse Büromöbelhändler, nicht unbedingt grosse, aber gute Teams, die halt wirklich eine tiefere Planung gehen, also wirklich Solutions und eben nicht einfach der Verkäufer von irgendwelchem Mobiliar, das sind nicht unsere Kunden. Aber noch wichtiger sind eigentlich die Innenausbauer. Das sind Deckenbauer, die Wandbeläge machen, das sind Quadratmeter. Also wir müssen Quadratmeter quasi verkaufen.
Und eure Kunden sind dann der Innenausbauer und er verkauft das nachher als Endprojekt weiter. Also er ist nachher da und sagt, schau, ich empfehle dir Impact Akustik. Oder wie muss man sich so den Verkaufsprozess vorstellen?
Der Influencer ist der Architekt. Den müssen wir an Bord bekommen. Mhm. Den Installateur müssen wir an Bord bekommen, weil er gerne mit unserem Produkt schafft, weil unser Service gut ist, weil Produkte smart sind und einfach zu montieren. Weil wenn das nicht funktioniert und wir haben den Installateur nicht an Bord, wenn die Qualität schlecht ist von den Panels und er kann es nicht vor Ort zum Beispiel zuschneiden, dann nachher wird er sich querstellen und dem Architekt sagen, oh, da haben wir nur ein Problem gehabt und lieber nicht, und wir nehmen doch lieber ein anderes Produkt. Mhm. Also beide wichtig, aber natürlich die, die uns spezifizieren, das sind die Architekten. Das ist unser Hauptziel, Publikum. Und nachher natürlich auch die multinationalen Firmen, wo halt einfach ESG, also einfach Sustainability, auf ihre Flagge geschrieben haben, egal wie dreckig das sie sind. Aber dann spielt das halt nicht so eine Rolle, ob sie jetzt 10-20% mehr zahlen für ein Produkt, das halt die richtige Story hat und nicht nur Story, die auch die richtigen Zertifizierungen hat. Also unsere Produkte, die funktionieren natürlich von der Akustik. Das ist alles zertifiziert, zumeist an der Hochschule Luzern. Also das ist ein Given, dass es funktionieren muss akustisch, das ist ein Given und die Reports werden dann im Akustiker gezeigt. Also das muss man sowieso machen. Mhm. Nachher sind Services sicher sehr, sehr wichtig. Also wir haben bei uns Akustiker, wir haben Lichtberater, wir haben Planer, also wir haben Architekten. Wir haben Architekten, die speziell jetzt im Computerprogramm, also in der Entwicklung von sehr komplexen Lösungen, die Architekten wieder können unterstützen. Also so tritt eigentlich das Produkt selber mehr und mehr in den Hintergrund. Sondern die Services kommen führen und das ist auch der Differentiator. Also es ist nicht nur einfach das Panel, das PET-resikliertes PET-Panel zu verkaufen von denen. Wenn man da auf Alibaba geht, gibt es da ganz einen Haufen, sondern es ist auch das Ganze drum und dran.
Ja, weil wenn ich jetzt meine Rückwand anschaue zum Beispiel, das sind ja zwei so Teiler, ich weiß nicht, wie es heisst. Ja. Und da geht natürlich eben, funktioniert bei euch mit dem Logo-Zuschnitt und allem, was natürlich super cool ist, Qualität ist genial, aber auf 24 Millionen Umsatz kommst du in dem Fall auch nicht einfach mit ein paar Privatkäufern oder so kleinen Podcast-Studios oder ein KMU, wo vielleicht eine Trennwand ins Büro reinstellt, wo noch Akustik nimmt. Oder es sind schon die grossen Aufträge, die ihr sucht.
Nein, nicht unbedingt. Also unser durchschnittlicher Auftrag ist im Januar schon 4.700 Franken gewesen. Ja, das ist nicht ein Podcast oder der Private, ganz sicher nicht. Aber der Private wird schon auch bedient, aber durch unsere Partner. Mhm. Also, das ist einfach nicht die, dort können wir nicht direkt bedienen. Also, wir können nicht direkt Verkauf machen. Also bei uns kann man als Private nicht Bestellung aufgeben. Es sei denn für einen Two-Way, das ist unsere Organisationsbox. Das können wir machen. Aber sonst, es lohnt sich eigentlich nicht. Also, meistens, wenn man jemanden hat, der jetzt, ja, ich bin jetzt ganz verliebt in die Two-Way, und es ist ein Student, dann nachher sagt man, komm, geh abholen. Und dann gehen wir dann noch durch die Produktion, weil das sind die Fans, die das verbringt viel mehr, als wenn ich den verkaufe. Mhm. Also, das ist natürlich unser Netzwerk von Wiederverkäufern. Also, wenn man jetzt zum Beispiel in Zürich einen Barry hat, ist ein Möbelhändler quasi im klassischen Bereich, aber eben nicht, sondern die haben wirklich Konzepte, Innenausbaukonzepte machen für Firmen und dort ist Design sehr wichtig und die spezifizieren halt auch den Teppich und den Akustikabsorber und wenn das dort, ich weiß nicht, wie viele Verkäufer das sie sind, aber plus minus 12 Leute oder vielleicht sind es auch mehr, sorry Patrick, wenn ich etwas falsch gesagt habe, ich weiß nicht, wie viele das sind, aber die reden natürlich alle über uns.
Ja.
Und das ist mir natürlich viel lieber, als wenn ich muss selber Verkäufer einstellen muss, weil das ist für mich das grösste Risiko, einen neuen Verkäufer einzustellen.
Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baloise.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baloise.ch/firma-gründen.
Ich finde einfach so cool, weil es zeigt mir noch mehr, wie wichtig Storytelling ist und wie wichtig dass es ist, eine Story zu finden. Weil egal wie gut das Produkt wäre, ohne die Story würdest du es nicht anbringen, dass all die Leute über dich reden. Und das ist für mich gerade eben einfach ein mega Learning. Du brauchst eine Story, ist mir bewusst gewesen, aber wenn sogar jemand, wo Akustikpanel macht oder Akustikmaterial macht, das über eine Story so kann multiplizieren, ist einfach crazy. Muss ich noch viel besser werden in die Richtung. Richtig cool und natürlich gratuliere zu dieser Story. Ihr seid jetzt 100 Leute und machen 24 Millionen Umsatz im 23. Woher soll der Reis gehen?
Also das Jahr 32. Also wir haben das letzte Jahr eine kleine Pause. Pause nicht gerade, aber wir sind viel weniger stark gewachsen als im 22. Wir mussten uns wirklich ein bisschen sammeln. Wir sind dort wirklich im 22. Also neben der extrem schwierigen Situation, die wir hatten mit der Supply Chain. Also im 22 sind Containerpreise von 3.500 auf 18.000 bis 20.000 Franken hochgegangen. Wir haben keine Location gehabt. Wir haben das bis im Dezember da in Luzern, in Litau, im Dreischichtbetrieb geschafft. Und wenn ein Maschinist krank geworden ist, dann sind wir gerade, dann müssen wir am Samstag auch noch arbeiten. Also es ist sehr, sehr eng gewesen, extrem brutal. Wir haben die Ware fast nicht rausgebracht. Und da haben wir uns wirklich das letzte Jahr ein bisschen sammeln. Wir haben auch ganz viele Produkte auf den Markt gebracht, aber die sind nicht ganz, ist nicht so super dokumentiert gewesen alles. Und das hat uns wir haben dann wirklich gesagt, okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir Qualität wirklich auf einem Top-Level können behalten oder wieder auf einem Top-Level bringen, für das, was wir auch bekannt gewesen sind. Wo wir wirklich im 22 auch überrumpelt worden sind, wo halt einfach Waren gekommen ist und dann hat man die Liefertreue, wo natürlich, also das grosse Wachstum plus Supply Chain Problem, das hat uns wirklich, hat mir ein paar schlaflose Nächte gegeben. Darum sind wir ein bisschen sachte angegangen das letzte Jahr und haben uns vorbereitet aufs 24, darum jetzt auch wieder einen grösseren Schritt und ich bin eigentlich, ich bin zuversichtlich, dass wir im 25 Richtung 42 Millionen gehen.
Also jetzt eben auch nicht, wirklich nicht das exponentielle Wachstum angestrebt, sondern ein gutes Wachstum, aber jetzt nicht, auch nicht irgendwie das Gefühl, wir machen jetzt von 32 nachher gerade 100, wie so eine Startup-Story, wo Venture Capital braucht, wird verkaufen.
Nein, eben, ich glaube... Also das ist im Seth Gross fast ein bisschen kritisiert worden. Sie haben gesagt, es wäre noch mehr möglich. Mhm. Aber also ich glaube schon, wir laufen schon immer ein bisschen so, dass wenn man den Oberkörper ein bisschen über die Füße streckt, die Brust raus tut, dann geht man halt um, wenn man nicht wieder den nächsten Schritt nimmt. Das machen wir schon. Aber wir versuchen nicht zu rennen, weil dann fängt man an zu juffeln. Dann wird man übermütig und sieht das eine oder andere zum Teil nicht, wo dann nachher noch wehtun kann.
Es würde mich noch interessieren, wie sich deine Rolle verändert hat und wie du mit dem umgegangen bist. Als Gründer, oder? Ich meine, den ersten Monat hast du im Van gelebt und dort geschlafen und an den Maschinen noch die selber bedient. Und ich kann mir vorstellen, mit jedem Wachstumsschritt, wo wieder kommt, verändert sich dein Job wieder. Sehe ich das falsch?
Ja, es wird einfach. Es ist, am Anfang will natürlich niemand für jemanden arbeiten. Man weiß ja nicht, auf was man sich da einlässt. Also man muss quasi mit Generalisten arbeiten. Auch das ist extrem schwierig geworden im 22. Wo man plötzlich gemerkt hat, ganz viele von unseren ehemalige Mitarbeiter, die haben es einfach nicht mehr, plötzlich hat man halt nicht jemanden gebraucht, der Einkauf, Verkauf und Logistik und alles zusammen macht, sondern wir haben einfach wirklich einen, einen Logistikspezialist braucht. Und das ist ein bisschen schwierig gewesen, weil man hat sich wirklich von Leuten müssen trennen, die eigentlich gute Leute waren. Aber das Schöne ist, wir hätten sich dann können mit Profis zusammenarbeiten, wo natürlich auch weniger dann auf meinem Tisch landet. Ist aber auch sicher das Anstrengendste von meiner Rolle, jetzt so ein bisschen im Scale-Up. Nicht zu loslassen, ich liebe loslassen, aber das Team halt einfach nie komplett ist. Und da sind wir nach wie vor, also von 20 Millionen auf 30 Millionen, es ändert sich halt einfach wieder. Man muss wieder gewisse Positionen, muss man halt, es muss bei uns sehr flexibel sein, wenn man bei uns schafft. Wenn man Gas gibt, danach, man weiß nicht, was, wo man in anderthalb Jahren ist. Aber ich meine, das ist etwas für mich, das Bereicherndste eigentlich, wenn ich sehe, jemand, der mit dem Unternehmen in unserem Pace kann mitwachsen und sich der Challenge annimmt. Und da haben wir wirklich ein paar sehr schöne Beispiele, also wirklich vom Verpacker, also der Nicola Schuler, der für uns als Verpacker angefangen hat und heute über 30 Leute führt in der Schweiz und in den Philippinen, in der Geschäftsleitung ist und mittlerweile auch Aktionär ist, was einfach mega Spass macht.
Tönt so. Ja, ich denke, wenn man jetzt in einem Start-up geht, arbeiten, muss man sich das auch bewusst sein. Dass es ist halt, gerade wenn es schnell wächst, auf die einen Seite ist es eine mega Chance, aber auf die andere Seite ist es auch so, dass es einfach unglaublich viel Wechsel gibt, oder? Und eben, ich meine, du brauchst halt auf gewissen Positionen, wie du es gesagt hast, jemand anders, wenn du noch 3 Millionen Umsatz machst und erst gerade gestartet hast, weder wenn du 10 Millionen machst, weder wenn du 30 Millionen machst. Und wahrscheinlich eben, kannst du der Perfekte sein für die 10 Millionen Range, aber irgendwann wächst es dir über den Kopf, wenn du dich nicht willst, weiterentwickeln oder wenn du es vielleicht auch nicht kannst. Und das ist halt einfach manchmal noch schwierig, oder? Es gibt mehr Wechsel in einem Start-up, wie man vielleicht am Anfang gedacht hat, wenn man gründet, oder?
Ja, sicher. Also wir brauchen halt wirklich die, die es eigentlich schaffen. Das sind nur, also wir nennen das auch Intrapreneurs, also wie ein Entrepreneur, der halt einfach im Team arbeitet, der angestellt ist. Aber also man braucht einfach die Leute, die das schaffen, die halt, da verzichtet man halt manchmal auf ein Nachtessen mit der Freundin. Weil man einfach wirklich on board ist und das wirklich vorantreiben will. Und dann soll man so Leute oder halt wirklich auch entlöhnen. Also aber man muss das halt wählen. Und das ist schon im Moment, das ist auch sehr spannend mit der Gen Z. Ich sage, es gibt immer noch in den neuen Generationen, wir haben immer noch genau die gleichen Leute. Also ich finde Development eigentlich sehr spannend. Wir haben mehr vielleicht 80% Stellen, weil sie halt vielleicht Papi geworden sind und sie wollen es einfach ein oder zwei Tage wirklich für, anstatt das Geld in die Kita geben, wollen sie wirklich für ihre eigenen Kinder auch schauen. Und ich supporte das total. Das heisst aber nicht, dass man nicht gleich Entrepreneur kann sein kann. Und jeder weiss, wenn man mal daheim ist, man ist heute auf dem Handy eh erreichbar. Und mal so zwischendurch beim Schöppeln noch irgendwie eine E-Mail beantworten oder schnell einen Call machen, das tut jetzt nicht so mega weh. Es ist dann ganz schwer, wenn man dann immer ein Startup arbeiten 80% sagen, hey, das kann ich gar nichts machen, dann hat man keinen Erfolg mit 80%. Das wird nicht gehen. Oder 60%.
Ja, also du bist halt allgemein, wenn du am 5 Uhr Feierabend machen und nicht mehr denken bis am nächsten Morgen am 8 Uhr, wenn du wieder im Büro bist, bist du in einem Startup meistens am falschen Ort. Das ist einfach nicht, also es ist so hart, wie es ist, oder? Und da gibt es ja nicht richtig und falsch. Man muss sich halt einfach überlegen, was will ich in meinem Leben und was nicht. Und dann ist es sicher so, dass halt einfach so...
Will ich etwas erleben oder will ich halt nicht so viel erleben? Ja. Oder ich meine, in einem grossen Unternehmen kann man sich natürlich immer ein bisschen verstecken. Im Startup natürlich nicht. Und man braucht auch jede Hand und jeden Kopf. Und das ist halt einfach wichtig. Ich bombardiere alle eigentlich immer mit WhatsApp. Ich sage aber immer, hey, wenn jemand anfängt, hey, muss man wirklich nicht antworten. Das ist einfach das von mir aus dem, das ist eine Gedankennotiz, dass es mir vom Tisch ist. Weil sonst muss ich mir alles aufschreiben, dann schreibe ich es dir einfach per WhatsApp. Aber du kannst mich ja du kannst mich auf Mute stellen, außerhalb von der Arbeitszeit. Also ich erwarte nicht, dass irgendjemand etwas macht über das Wochenende. Ja, aber es sind halt so Sachen, also wenn sich jetzt jemand aufregen über das, muss ich sagen, schau, es ist einfach so. Und man kann sich das heute wirklich auf Mute stellen. Oder wir arbeiten über Teams. Ich habe gewisse Mitarbeiter, die sagen, nein, willst du wirklich kein WhatsApp? Ich habe mich jetzt daran gehalten und arbeite jetzt über Teams. Und das kann man ja wirklich abschalten, sich auf nicht stören.
Ja, entwickelt sich ja eben auch, je grösser das Team ist, je mehr Leute das hast und so weiter. Aber Sven, ich möchte noch auf etwas ganz anderes eingehen. Nämlich, wenn du jetzt so redest, eben, dann das klingt alles so locker, easy, es funktioniert halt, es hat ja bei mir geklappt, es ist weitergegangen. Ist ja normal, rückblickend fast immer so und die richtigen Struggles sehen rückblickend sowieso auch immer so ein bisschen einfacher aus. Man hat es ja überstanden. Du hast mir aber im Vorgespräch, und ich habe es darum auch im Intro gesagt schon, es ist nicht das Erste, was du mal probiert hast, aber es ist das Erste, was erfolgreich geworden ist. Und um jetzt einfach zu zeigen, dass auch du nur mit Wasser kochst, erzähl doch mal noch eine Idee oder zwei, die du vorher schon mal hast und das wolltest umsetzen und die nicht funktioniert hat und vielleicht warum es nicht funktioniert hat.
Ich möchte zuerst ein Intro geben für das. Also bei uns im Büro, das ist auch, wenn man auf mein LinkedIn-Profil geht, steht das auch. Und bei uns im Eingang vom Büro ist eine Leuchtreklame. If you believe, you achieve. Den zweiten Teil haben wir im Büro weggelassen. If you doubt, you're out. Das heisst, wenn du daran glaubst, dann erreichst du auch etwas. Und wenn du Zweifel daran hast, dann erreichst du es halt nicht. Also es geht nicht darum, dass wir dich rausrühren, wenn du Zweifel hast, sondern es geht mehr darum, wenn du zweifelst, wieso hast du heute Morgen aufstehst, ob dein Leben oder dein Job Sinn macht, ob du lieber etwas anderes machst, dann wirst du auch nicht performen an dem Tag. Mhm. Dann wirst du nicht erfolgreich sein. Ich bin sehr ein optimistischer Mensch gsi. Mir ist wirklich alles, also bis nach der Uni ist mir alles so super easy gegangen. Ich habe immer gewusst, was ich lernen muss. Andere, die viel mehr gelernt haben, die haben schlechtere Noten gehabt als ich. Und ich bin so ein bisschen, zum Teil ein bisschen gefuchst worden. Irgendwie, die Sunny Boy und so, die geht es sowieso einfach. Und dann nachher habe ich wirklich 12 Jahre Pech gehabt. Also wirklich zu einem Level, wo ich kein Geld gehabt habe. Was mir wirklich ganz, ganz schlecht war. Also es ist Depression, wo ich wirklich nicht mehr gewusst habe, was ich am nächsten Tag mache. Die andere Business-Idee, weil ich so eine positive Einstellung hatte, habe ich mich zum Teil ein bisschen überschätzt. Ich habe mich geoutet immer. Also ich habe schon irgendwie gedacht, ja so ganz gut, wenn ich jetzt das meinem Kollegen erzähle, ist es ja eigentlich nicht. Mhm. Und ich glaube ganz schwer daran, dann sollte man es wirklich lassen. Also wenn man nicht wirklich von vollem Herzen daran glaubt, dass das Richtige ist, dann sollte man es wirklich lassen. Und nicht einfach versuchen und etwas durchstieren, nur weil man jetzt mal selbstständig sein will. Oder was ich überhaupt nicht daran glaube, sich die Selbstständigkeit auf Teilzeit zu begehen, mit noch 3 Sicherheitsnetz. Also wenn man drauf losgeht, dann aber voll. Und vielleicht immer noch gut, wenn es nicht funktioniert nach einem Jahr, dass man einen Fallback-Plan hat. Das sollte man vielleicht schon haben von Anfang an. Wenn der Fallback-Plan aber wirklich schon der zweite Satz ist, dann wird es nicht funktionieren. Also dann glaubt man wieder nicht an sich. Und mein erster, ich habe in Shanghai eine Immobilienplattform aufgetan, ohne Market Research, dort gut 10 Jahre zu früh gewesen und wirklich kein Chines hat sich interessiert. Die haben halt die Wohnung, die sie kaufen, wollen sehen und nicht auf dem Internet kaufen. Also das hat nicht funktioniert. Und nachher ganz eine lustige Geschichte, weil die Internetplattform nicht funktioniert, dann habe ich meine Wohnung untervermietet oder ein Zimmer. Und dann nachher ist eine deutsche Türkin hat sich beworben und gesagt, sie bleibt nur eine Woche. Und am Schluss ist es 3 Monate geworden. Wir hatten eine super lustige Zeit gehabt. Und sie hat sich verliebt in so Kinderschmuck, so handgemalte Porzellantierli. Und dann ist sie zurück auf Deutschland und hat mich gefragt, du könntest nicht mal bei der Fabrik vorbeigehen. Und dann nachher, habe ich gemacht. Dann könntest du nicht die ersten 15.000 Euro plus minus könntest du das nicht einschieben? Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich nie mehr etwas gehört von ihr. Und dann voll bin ich irgendwie 250.000 Porzellantierli gsi und ich dachte, hey, scheiße, ich muss ja irgendetwas, also, dann bin ich heimgegangen, bin ich zurück in die Schweiz, meiner Familie gesagt, Familie, Freunde, haben die sich alle in den Kopf genommen, also jetzt ist es total durch. Habe dann meine Brand gemacht, Lala Noah, und habe Kinderschmuck verkauft. Und ich wollte das ja einfach jemandem verkaufen. Hm. Und es hat drei mögliche Abnehmer gegeben. Mehr wirklich nicht. Zwei haben mich, über den einen mich gar nicht eingeladen, den anderen eingeladen, abgesagt. Und dann hatte ich einfach nur einen gehabt. Und gesagt, jetzt muss ich das einfach verkaufen. Ich habe es dann irgendwie für etwa 40.000, 45.000 Franken verkauft. Also ich habe wahrscheinlich eben rausgekommen mit dem ganzen Aufwand. Dort habe ich also eben noch keine Finance gemacht. Ja. Ich habe mich getaubt von Anfang an. Also es war einfach eine Necessity gewesen. Und ja, ich glaube, das ist ein weiterer Punkt, einfach never, never give up. Wenn du dran, solange du daran wirklich glaubst, dann darfst du auf keinen Fall aufgeben und dich nicht zurücklehnen. Es ist harte Arbeit am Anfang, es ist Risiko. Man muss schauen, dass das Risiko kalkuliert ist und dass man nicht zu viel verliert. Also, dass man halt wirklich sonst wieder zurück kann ins Arbeitsleben gehen. Für mich ist das sicher ist immer sehr schwierig im Arbeitsleben. Also, ich kann es nicht so gut mit Chefen.
Okay.
Immer einen dicken Kopf und meine eigene Meinung. Ja,
geht vielen so. Ich glaube, es ist schon, es muss nicht das Erste immer gerade funktionieren. Das ist normal. Es kann sein, dass man mal aufs Maul geht. In der Schweiz ist das schwieriger. In den USA ist das ja kein Thema. Im Gegenteil, wenn du noch nie pleite gewesen bist, dann wirst du jetzt zuerst pleite gehen, bevor es kann funktionieren, so fast von der Einstellung her. Ich bin nicht ganz gleicher Meinung wie du, was das nebenberufliche Gründen angeht. Ich glaube, es ist extrem abhängig von der Ziel- und der Geschäftsidee, die du hast. Und ich bin natürlich voll bei dir. Etwas wie du jetzt, mit auch so viel Geld, das du investieren musst, und mit so einem Produkt, da musst du all in gehen. Aber es gibt ganz, ganz viele Ideen, glaube ich, wo man mal nebenbei kann gründen, kann probieren. Und meine Erfahrung ist einfach, dass es halt ganz viele Leute gibt mit einer anderen Risikotoleranz, auch einer anderen Lebenssituation, wo du vielleicht einfach nicht kannst, das volle Risiko gehen, weil du noch Familie hast, die du ernähren musst und trotzdem willst du starten und so. Also bin ich nicht ganz bei dir, ist sehr abhängig von der Geschäftsidee, meiner Meinung nach. Gibt's.
Also ich muss ja sagen, mach dein Ding ist ja nicht unbedingt, dass man unbedingt muss extrem erfolgreich und extrem viel Geld damit verdienen, oder?
Genau.
Sondern, dass man halt etwas macht, was man gerne macht. Also von dem her bin ich halt auch wirklich bei dir, zum schnell erfolgreich zu sein, zum wirklich erfolgreich zu sein und etwas davon können leben, da glaube ich schon, braucht es extrem viel Einsatz. Also wenn das nicht sollte, einfach etwas nebendran sein, dann sehe ich es schwierig.
Ich glaube, es kann sich daraus entwickeln und sagen, ich probiere mal und merke mal, es funktioniert, und dann so schrittweise reduzieren beim Job, schrittweise aufbauen auf dem eigenen Dings. Aber natürlich, es geht länger. Also die Zeitdauer ist natürlich eine andere, wieder wenn du von Anfang an voll drin bist. Aber Sven, abschliessend, wir sind schon bei einer Stunde 10, möchte ich von dir noch drei Tipps für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die du ihnen mit auf den Weg gehst für den Start von ihrem eigenen Ding oder für die schon ihr eigenes Ding machen. Vielleicht so deine Learnings, die du gehabt hast, die du irgendwie noch vor 4,5 Jahren nicht gewusst hast.
Ja, ich glaube, das eine habe ich schon gesagt, wirklich an sich glauben, realistisch sein und nicht aufgeben.
Perfekt. Straightforward, drei Sachen. Hey, merci vielmals für das super spannende Gespräch. Hat extrem viel Spass gemacht. Ganz viel Erfolg weiterhin. Ich habe extrem Freude an meinem Panel. Und es ist, wie ich schon gesagt habe, du sagst, ich habe 10-mal so viel Freude daran, weil ich weiss, sie sind aus recyceltem Plett und sie sind nicht einfach nur da, um die Akustik nehmen oder verbessern, sondern es ist wirklich so einfach für beides. Und darum, alle Zuhörerinnen und Zuhörer von meiner Seite, glaube, wenn ihr etwas mitnehmen könnt aus dem Interview, dann Storytelling, überlegt euch, was ihr vielleicht dann besser machen müsst. Es geht ja nicht darum, dass man es erfindet, sondern wie könnt ihr etwas noch verbessern, dass ihr noch bessere Story könnt verkaufen. Danke für
Mosel. Vielen Dank, Nico. Ich hoffe, sie funktionieren auch.
Ja, sie sind super. Ich bin zufrieden. Wie hast du das Gefühl?
Nein, es klingt sehr gut.
Okay. Nein, ich weiß,
es funktioniert.
Ja, definitiv.
Danke vielmals. Mach's gut, gell? Danke, ciao, ciao.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.